Warum sind Leute, die erfolgreich sind, eigentlich erfolgreich? Egal, ob wir das uns im Sport angucken, in der Musik oder Kunst angucken, im Unternehmertum angucken, also egal wo, warum sind Leute erfolgreich? Und ein sehr wichtiger Faktor, nicht der einzige Faktor, aber ein sehr, sehr wichtiger Faktor ist, dass diese Leute häufig mehr geben und mehr bereit sind zu geben als alle anderen.
Ja, herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast, beim Relaunch 2024. Wir haben heute einen besonderen Gast, einen befreundeten Unternehmer, den ich schon sehr lange kenne. Ich glaube, wir kennen uns jetzt seit 5, 6 Jahren.
Ja.
Müsste ungefähr hinkommen. Dane Dörfert von Dörfert Immobilien aus Hamburg. Wir sitzen gerade bei euch im Büro, nutzen das heute als Aufnahmestudio. Und ja, Dane, du bist heute der erste Gast seit über einem Jahr Pause im Podcast. Wir machen ja 2024 den Relaunch. Ich freue mich, dass du da bist.
Ich freue mich auch. Was für eine Ehre, dass ich als erster Gast dabei sein darf.
Dann wird es einfach, wenn man sich kennt. Dane, diejenigen, die jetzt von dir, von Dörfert Immobilien noch nichts gehört haben, magst du mal erzählen, wer du bist und was ihr mit eurer Firma macht? Also Immobilien sagt ja schon einiges, ja. Aber vielleicht erzählst du ein bisschen was.
Genau, wir sind ein klassisches Maklerunternehmen, sitzen im Herzen Hamburgs und sind spezialisiert eigentlich primär auf Wohnimmobilien, also all das, wo Menschen dann drin wohnen, wo eben jetzt nicht gearbeitet drin wird oder kurzfristig gewohnt wird, sondern die klassische Eigentumswohnung, das klassische Haus in der Vorstadt oder die Villa an der Alster, da machen wir von bis, decken wir da alles ab.
Du hast jetzt im Vorfeld erzählt, ihr wart ganz groß im Hamburger Abendblatt, weil ihr die teuerste Immobilie in Hamburg vermittelt, vermakelt. Wo liegt die denn im Moment?
Also preislich liegt die bei 28,5 Millionen Euro. Ja. Das ist die momentan teuerste in Hamburg angebotene Villa. Und das ist leider, das Thema ist sehr, sehr diskret. Also auf dieser Ebene ist es so, dass die Verkäufer häufig nicht wollen, dass der Nachbar Bescheid weiß, dass die gegebenenfalls die Familie sogar Bescheid weiß oder der Freundeskreis das wissen, weil dann immer vielleicht so Getratsche rumgeht, warum verkauft man das jetzt?
Ja. Und das kann natürlich, kein Geld mehr da.
Genau, ist kein Geld mehr da. Und das ist natürlich in den allermeisten Fällen nicht der Fall, sondern es hat dann meist andere Gründe und trotzdem möchte man das vorbeugen. Deswegen kann ich zu dem Objekt selbst nicht so viel sagen, aber es ist eine erste Alsterreihe und ein wirklich sehr außergewöhnliches, ja, eine sehr außergewöhnliche Villa.
Also wenn jetzt Hörer dabei sind, die in dem Budgetrahmen passen sozusagen, die dürfen sich dann bei dir melden.
Ja, absolut. Sehr, sehr gerne.
Jetzt ist es ja so, ich würde gern, bevor wir so über dich und dein Unternehmen sprechen, nochmal generell über das Thema Immobilien sprechen wollen in Hamburg. Wir haben ja im Moment einen Markt, wo bis vor 2 Jahren eigentlich sehr niedrige Zinsen waren, alles einem aus der Hand gerissen wurde. Ja. Man im Prinzip, ja, ich sag mal, wenn man nicht schnell war, die Immobilie nicht bekommen hat. Das hat sich ja in den letzten 2 Jahren geändert. Wir haben Zins, der sich vervierfacht hat teilweise, haben dadurch natürlich sehr hohe Finanzierungskosten. Die Immobilienpreise in Hamburg haben auch teilweise ein bisschen gelitten, da kannst du vielleicht gleich mehr ein bisschen mehr zu erzählen. Neubau ist so ein Thema gerade. Wie siehst du das gerade, das ganze Thema Immobilien?
Ja, du hast das eigentlich schon sehr, sehr gut zusammengefasst. Also wir haben da ja auch Überschneidungspunkte. Du machst ja sehr viel Finanzierung auch für Kunden von uns, dass du sehr gut machst. Also da ein kleines Shoutout an dich.
Danke, danke.
Es geht immer schnell. Die Kunden kriegen eine Rückmeldung. Wir haben sehr gutes Feedback dazu. Und eigentlich ist es genauso, wie du gesagt hast, ne? Mit einer Verkettung als Auslösungspunkt der Krieg in der Ukraine oder der Angriff, der dort stattgefunden hat, hat letztendlich dazu geführt, dass im Endeffekt auch die Zinsen in Deutschland massiv gestiegen sind. Innerhalb von, ich glaube, 3 Monaten war es fast vervierfacht. Und das hat natürlich erstmal zu so einem Nachfrageschock geführt, dass dann im ersten Moment erstmal die Leute gar nicht kaufen konnten. Das wiederum hat zu einer Verlagerung geführt, weil all die Leute, die eigentlich auf der Suche nach einem Kaufobjekt waren, dann zusätzlich auf den Mietmarkt geströmt sind. Das heißt, deutschlandweit haben wir gesehen, dass die Mietpreise extrem nach oben geschossen sind und eine weitere Verknappung von diesem ja sehr eh schon knappen Gut Mietwohnung sozusagen stattgefunden hat. Und um jetzt da nicht sozusagen die ganzen 2 Jahre zu beschreiben, kann man vielleicht sagen, wir sind jetzt in einer Phase, wo wir seit gut 3 Monaten, also wir sind jetzt hier im Ende März sozusagen und eigentlich vor Weihnachten hat so eine Phase angefangen, musst du mich gleich nochmal korrigieren, ob das richtig ist, aber ich meine, so war es, wo die Zinsen peu à peu, die Bauzinsen zumindest, wieder gesunken sind und somit haben wir jetzt auch festgestellt, dass ab Januar diesen Jahres eigentlich eine ich würde nicht sagen Normalisierung, kein Zurück zu 2021 stattgefunden hat, aber ein überhaupt wieder Aufleben von Transaktionen. Vielleicht noch ein Wort, um das zu verstehen. Aktuelle Zahlen belegen, dass wir vom Boomjahr 21, was wirklich auch ein Ausnahmejahr war, auch das muss man sagen, aber im Vergleich zum Jahr 2023 in Deutschland minus 50% Immobilientransaktionen hatten. Mhm. In allen Assetklassen, also nicht nur Wohnimmobilien, über den gesamten Markt. Aber das zeigt natürlich auch, warum wir viele Insolvenzen sehen und Pleiten, weil wenn man 50% Umsatzeinbruch hat, wenn wir jetzt mal so stumpf sind und das in Mittel auf die einzelnen involvierten Firmen nehmen, ja, dann kann man mit den Fixkostenapparaten nicht arbeiten, weil natürlich die wenigsten Firmen irgendwie 50% Marge haben und das einfach so auffedern können.
Das stimmt. Also nicht ganz einfache Zeiten waren es. Mhm. Ich muss aber auch dazu sagen, Januar war mit der beste Baufinanzierungsmonat in der Branche überhaupt. Also erstaunlich, aber ich glaube einfach, es hat sich viel aufgestaut. Die Leute wollen ja trotzdem wohnen am Ende des Tages. Jetzt haben wir ja hier in Hamburg, wenn man über die Elbbrücke fährt, so ein riesiges Gerüst stehen. Den Elbtower, der ja gebaut werden sollte, der wo ja gerade Stillstand ist, soweit ich weiß. Mhm. Und wie siehst du das jetzt für das Jahr 2024? Also es gab ja eine leichte Erholung. Was würdest du sagen, wie entwickelt sich das Ganze im Moment? Und vor allen Dingen, wir sind in Hamburg. In Hamburg, wie in anderen großen Städten, ist es ja so, dass der Quadratmeter schon sehr, sehr viel Geld kostet, gerade wenn man in einer guten Lage kaufen möchte. Was meinst du? Können sich die Menschen das hier leisten? Geht das wieder ein Stück weit mehr zu Eigentum? Wird das Thema Miete bleiben? Wie würdest du das einschätzen?
Ja, also grundsätzlich muss ich sagen, ich bin sehr großer Fan davon, Eigentum zu erwerben. Wir haben in Deutschland im europäischen Vergleich mit die niedrigste Eigentumsquote, also im Vergleich zu den Menschen, die in den eigenen vier Wänden wohnen oder Eigentum besitzen. Das ist vor allen Dingen in den osteuropäischen Ländern ist das ganz anders und das hat natürlich auch was mit dem Thema Absicherung im Alter zu tun, Vorsorge. Von daher, ich bin grundsätzlich ein sehr großer Fan von Eigentum und auch da müssen wir vielleicht wieder nochmal einen Schritt sozusagen zurück machen und uns angucken, was war eigentlich die Jahre vor der Krise los. Wir haben da jedes Jahr Wachstumsraten gehabt, irgendwie zwischen in den noch nicht so starken Jahren 4-5% bis hin zu in den beiden Corona-Jahren zwischen 15-20%. Ich weiß, in Bad Oldesloe, das ist hier, ich sag mal, Hamburger Metropolregion zwischen Hamburg und Ostsee, aber noch gut angebunden von der Verkehrsanbindung mit der Regionalbahn sind es, glaube ich, 40 Minuten bis in die Hamburger Innenstadt, hatten wir im Jahr, ich meine, 21 war es im Schnitt Preiszuwächse bei Bestandsimmobilien, also nicht im Neubau, sondern bei Bestandsimmobilien von 40%, 38,
ja. Aber das war die Zeit, ne, wo Ferien in Deutschland waren und man nicht verreisen konnte.
Genau, es kam viel zusammen, aber trotzdem, das muss man sich halt mal auf der Zunge zergehen lassen. Und wir sind jetzt in einer Phase, wo die Immobilienpreise deutschlandweit, egal eigentlich, ob in den Metropolen oder auch im flachen Land sozusagen, gesunken sind. Man spricht da so über einen dicken Daumen, ungefähr über 20-25%, mitunter auch 30%, kommt drauf an, wo man hinguckt. Und es kommt drauf an, früher hat man immer gesagt, Lage, 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 jetzt ist es Lage, Lage, Energieeffizienzklasse. Ja, das stimmt, weil es waren ja nicht nur die steigenden Zinsen, die zu dieser Krise im Immobilienmarkt geführt haben, sondern auch ganz großer Teil die politische Verunsicherung.
Das stimmt, ja. Also es ist auf jeden Fall eine Menge Bewegung drin. Was würdest du sagen, wer ist so 2024 der klassische Immobilienkäufer in Hamburg?
Ja, also in den letzten anderthalb Jahren waren alle Leute, die bei uns gekauft haben, ich muss dazu sagen, wir haben im Jahr 2023 fast genauso viele oder nee, sogar müh mehr Transaktionen gehabt als im Jahr 22. Also wir konnten das auffangen durch einfach noch mehr fleißige Arbeit. Mhm. Aber alle Leute, die gekauft haben, hatten sehr viel Eigenkapital. Ohne Eigenkapital war es eigentlich nicht möglich, eine Immobilie zu kaufen. Und ich glaube, in 2024 ist es nach wie vor so, dass die Leute einfach ein gutes Eigenkapitalpolster brauchen. Aber da wäre es auch mal interessant, deine Meinung zu hören, weil du bist ja da noch tiefer an dem ganzen Finanzierungspart drin als wir.
Ja, ich kann dazu sagen, du hast auf jeden Fall recht. Letztes Jahr war es definitiv so. Menschen, die in Hamburg Immobilien gekauft haben, waren entweder Barkäufer, also die wirklich das Geld liegen hatten irgendwo, in welcher Art und Weise, ob sie es geerbt haben oder arbeitet haben. Also es gab es beides auf jeden Fall, vor allen Dingen Erben, also viele Erben, die gekauft haben oder vielleicht das Haus verkauft, um in eine Wohnung zu ziehen. Das sind auch so typische Fälle gewesen. Das nimmt wieder ab. Also wir haben jetzt auch, wie gesagt, selber bei mir in der Firma im Januar den besten Finanzierungsmonat gehabt, jetzt aber auch Februar top, März wird sehr gut. Warum ist das so? Weil wir wieder einen normaleren Zins haben, also mal so zum Vergleich, wir waren teilweise so bei 4,5-5%, sind jetzt eher so bei 3, also doch wieder normaler im Vergleich zu 0, immer noch ein Unterschied, aber es ist mittlerweile wieder so, dass man sich's leisten kann. Voraussetzung, wie du sagst, ist ein gewisses Eigenkapital und was ich auch feststelle, es sind in erster Linie Selbstnutzer, also Menschen, ja, die wirklich für sich selber kaufen, zum Wohnen, ob es jetzt ein Haus oder eine Wohnung ist, und das kommt auch, glaube ich, daher, weil wenn man jetzt, wie du sagst, 2 Jahre warten musste, hat aber ein Kind bekommen, gerade während Corona war das ja ein Thema, dass viele Nachwuchs bekommen haben, ist jetzt vielleicht in seiner 60 Quadratmeter Wohnung, wo man vorher zu zweit gut wohnen konnte in der Zwei-Zimmer-Wohnung, brauche jetzt aber ein Zimmer fürs Kind, auch perspektivisch vielleicht für 2 Kinder, sogar noch 2 Zimmer mehr, dann ist der Druck irgendwann so hoch, dass man auch kaufen will und auch muss vielleicht. Und das hat sich aufgestaut. Deswegen, ich glaube, viele haben abgewartet, ob durch die steigenden Zinsen der Preis extrem fällt. Das ist aber nicht passiert. Er ist gefallen, aber nicht so extrem, wie man es erwartet hätte. Und er steigt ja auch teilweise jetzt schon wieder, weil die Nachfrage einfach auch deutlich zunimmt. Von daher wirklich in erster Linie Familien, die kaufen, klassisches Alter würde ich sagen, so zwischen 30 und Mitte 40 irgendwo, so, das ist so der Hauptfinanzierkunde bei uns gewesen. Und Kapitalanlage fängt jetzt wieder an, wir haben wieder vermehrt Anfragen, aber der Durchbruch ist da noch nicht geschafft, muss man sagen. Also das ist doch immer noch so, dass sich es am Ende dann oft erledigt, weil sich es einfach nicht rechnet. Wobei ich glaube, dass das auch wieder kommen wird, wenn man sich so ein bisschen das Ganze anguckt. Und was du gesagt hast, Energieeffizienz, Riesenthema. Da war natürlich auch letztes Jahr eine Verunsicherung da, wo der Bundeshaushalt einfach mal ganz kurz... Den gab es dann mal eben nicht, der war nicht verabschiedet, dadurch sind die ganzen Förderprogramme eingestellt worden. Die sind jetzt wieder da, allerdings in einer Form, entweder mit einer Einkommensgrenze, wo man so mit Kind irgendwie bei 100.000 gedeckelt ist. Und das ist für, also es ist zwar viel Geld, keine Frage, aber um in Hamburg eine Immobilie zu kaufen, oftmals nicht genug Einkommen, Bruttoeinkommen, um eine Immobilie finanzieren zu können. Oder gerade so an der Grenze, das heißt, viele Käufer liegen drüber und fallen dann raus aus der Förderung. Oder Energieeffizienzdarlehen sind halt auch vom Zins nicht so attraktiv. Also jetzt gerade auch so um die 3%, knapp unter 3%, auch nicht wirklich prickelnd. Also so, ich glaube, der Staat muss da eine Menge tun, dass das wieder losgeht, dass das vor allen Dingen Neubau, dass der gefördert wird, der ist aus meiner Sicht noch am kritischsten Bestand, da kann man ja am Preis was machen, Neubau oft nicht. Ja, also ich bin gespannt, aber ich glaube schon, das Jahr ist gut gestartet, es wird weitergehen und wenn der Zins perspektivisch Ende des Jahres vielleicht sogar fällt, das ist ja so ein bisschen in der Anbahnung, klar, keiner hat eine Glaskugel, dann glaube ich schon, dass auch wieder wir ein gewisses Normalmaß finden werden und dass wir wieder zur normalen Zeit zurückkommen.
Ja, also ich kann das nur bestätigen, was du sagst. Wir haben auch in der letzten Woche wieder so ein Stück Normalität gehabt. Wir hatten 5 Beurkundungen in der letzten Woche und sehen auch, dass der Januar jetzt wieder normaler war, der Februar wieder gut war, der März gut war, der April sehr gut wird. Also auch wir können das eigentlich, ja, da deckt sich die Einschätzung definitiv. Und was natürlich noch dazu geführt hat, dass jetzt die Leute auch kaufen wollen, ist, dass auch die Mietpreise sich natürlich massiv nach oben verändert haben. Das heißt, die Leute, die du gerade beschrieben hast, man muss sich vielleicht nach einer neuen Immobilie aus verschiedensten Gründen umsehen. Genau. Die vergleichen natürlich auch, was zahle ich dann an Miete und was zahle ich, wenn ich was kaufe. Ne? Und ja, da ist natürlich dann auch jetzt eine andere Bezugsgröße, als das vor 2 Jahren noch der Fall war.
Und vor allen Dingen, es gibt ja auch Indexmietverträge, die sind ja am Verbraucherpreisindex orientiert und da konnte man jetzt als Vermieter auch fast 10% anpassen in den letzten 2 Jahren, ne, durch die Inflation und alles drum und dran. Also das drückt schon dann auch auf die Mieten und macht es dann auch teilweise vielleicht wieder erschwinglicher oder rechenbarer, Selbsteigentum zu erwerben. Ja. Dane, wir kommen auf jeden Fall nochmal später auf das Thema Immobilien zurück. Ich würde jetzt aber gerne über dich und deine Firma sprechen. Witzigerweise haben wir uns zum gleichen Zeitpunkt selbstständig gemacht. 2017 war das, wenn ich mich richtig erinnere. Ne? Müsste passen. 2017, 2018 irgendwo in dem Bereich. Ja, am Ende des Tages ist deine Firma gut gewachsen. Ihr seid sehr erfolgreich. Habt hier auch hochklassige Luxusimmobilien im Angebot. Ich würde dich gerne fragen, der Titel des Podcasts ist ja wie denken Gewinner? So, Gewinner können viele Sachen sein, Gewinnen kann sich in vielen Lebensbereichen abspielen, aber was macht denn für dich einen Gewinner aus und wie spiegelt das deine Einstellung zur Arbeit und zum Leben wider?
Ich glaube, dass, also andersrum, ich habe während meines Studiums habe ich ein Buch gelesen, was jetzt außerhalb des Lehrplans sozusagen war, und das hat sich mit dem Thema beschäftigt, warum sind Leute, was war ein amerikanischer Autor, ich habe leider den Titel noch, den Autor noch im Kopf, aber der Inhalt ist mir sehr wohl noch bewusst. Und es ging darum, warum sind Leute, die erfolgreich sind, eigentlich erfolgreich? Egal, ob wir das uns im Sport angucken, in der Musik oder Kunst angucken, im Unternehmertum angucken, also egal wo, warum sind Leute erfolgreich? Und ein sehr wichtiger Faktor, nicht der einzige Faktor, aber ein sehr, sehr wichtiger Faktor ist, dass diese Leute häufig mehr geben und mehr bereit sind zu geben als alle anderen. Das soll gar keine Wertung darstellen, sondern es war erstmal nur eine Beobachtung, die durch Studien auch gedeckt war. Es war ein amerikanischer Autor, amerikanische Studien, aber er hat sich letztendlich die verschiedenen Bereiche angeguckt und hat gesagt, okay, die Sportler, die Profis sind, im Fußball, im Football, im Basketball, im Baseball, wo auch immer, was ist es eigentlich? Und natürlich ist es ein Stück weit vielleicht Begabung oder Talent, mit dem man geboren wird oder was über die Gene weitervererbt wird. Aber letztendlich war das nie der kritische Faktor, sondern der kritische Faktor war immer, was war das Ziel, was war das Mindset von den Personen und was wollten sie erreichen? Und wenn wir uns mal so jetzt einen Fußballer unserer Generation angucken, ist irgendwie der, auf den alle schauen, Ronaldo. Ich kenne mich nun mit Fußball wirklich nicht aus und bin wahrscheinlich der unqualifizierteste Mensch, der darüber reden kann. Aber ich erinnere mich daran, mal ein Interview mit ihm gesehen zu haben, wo er gefragt wurde, wann er denn das letzte Mal Pizza gegessen hätte. Und das war, glaube ich, als er ein kleiner Junge war. Also sprich, der Mann ist irgendwie Fußballer des Jahres seit weiß ich wie viel Jahren, aber er tut auch mehr als alle anderen dafür. Er hat eine sehr strikte Diät oder einen Ernährungsplan, wo er sich ganz strikt dran hält. Er trainiert morgens, wenn alle noch schlafen. Er trainiert abends, wenn alle noch schlafen. Also jetzt wahrscheinlich nicht mehr, aber früher ist das der Fall gewesen. Und das war auch das Ergebnis dieses Buches, dass die Leute, die erfolgreich waren, einfach bereit waren, mehr zu leisten, mehr zu geben als die anderen Leute. Und ich glaube, das ist das Mindset eines Gewinners, egal auf welcher Ebene man sich als Gewinner bezeichnen möchte oder einen Gewinner sehen möchte, dass das Leute sind, die bereit sind, mehr zu geben als die anderen Leute um diese Person herum.
Also bist du auch bereit, mehr zu geben als vielleicht andere in deinem Umfeld?
Ob man sich selbst dann als Gewinner tituliert, das ist immer so, das hat verschiedene Ebenen noch, würde ich sagen. Aber wenn ich mir angucke, wie viel ich gearbeitet habe über die letzten Jahre, dann würde ich sagen, definitiv, also mit Abstand mehr als der Durchschnittsbürger, 100%. Ich habe kein Fragezeichen. Und ich glaube, dass, oder anders formuliert, ich bin selten Unternehmern begegnet oder Menschen, die in etwas sehr erfolgreich waren, die nicht fast ihre ganze Zeit und Ressourcen da reingesteckt haben.
Das ist eigentlich auch gute Überleitung zum nächsten Punkt, nämlich warum nicht Angestellter, warum Unternehmer?
Ja, das hat was ein bisschen mit meiner Person zu tun. Also vielleicht ein paar Worte noch zu meinem Hintergrund. Ich habe eigentlich schon immer gearbeitet. Ich habe angefangen mit dem Klassiker Zeitungsaustragen irgendwie mit 13, also hatte nicht das privilegiert in eine ich hatte das Privileg in eine sehr gute und liebevolle Familie hineingeboren zu werden, aber nicht das Privileg, dass diese Familie sehr gut situiert war, so dass bei uns immer auch die Devise war, wenn man was erreichen will, muss man sich das irgendwie erarbeiten. Und so habe ich dann mit 13 oder wie alt man da ist, angefangen Zeitungen auszutragen. Das war der absolute Horror, also für, weiß ich nicht, 2 D-Mark oder was man da bekommen hat, da den ganzen Nachmittag sich nass regnen zu lassen bei unserem schönen Hamburger Wetter hier, und bin dann übergegangen und habe in einem Job in einem Altenheim gearbeitet, 3,5 Jahre neben dem Abitur, bin dann quasi ins Ausland gegangen und habe meinen damals noch als wehrpflichtiger Zivildienst im Ausland ableisten dürfen. Das war in einer Drogenreha von einem deutschen Träger auf den Philippinen in Manila. Das war auch eine sehr einschneidendes Erlebnis mit meinen 19 Jahren, die ich da auf dem Buckel hatte und hat fürs Leben geprägt. Und bin dann wiedergekommen und habe dann geguckt, was macht man jetzt eigentlich? Ich habe in der Bank angefangen zu arbeiten, dort eine Ausbildung gemacht Und letztendlich nach 2 Jahren war man dann Bankkaufmann. Dann habe ich da noch ein bisschen gearbeitet, um die Hochzeit finanzieren zu können und bin dann ins Studium gegangen. Und dieser Cut, das war eigentlich der Punkt oder dieses Szenario, wo ich in der Bank saß, reingepresst in irgendeinen billigen Anzug. Also nichts gegen billige Anzüge, aber ich konnte mir auch mehr einfach nicht leisten und man sah das auch einfach. Ja, so ein kleiner Schuljunge, ich hatte das Thema, dass ich immer jünger aussah, als ich eigentlich bin. Das heißt, ich sah dann da mit 19, 20 Jahre, die ich da war, sah ich aus wie 15, 16. Also alle haben wahrscheinlich gedacht, dass der Praktikant, der hier gerade in dem Konfirmandenanzug irgendwie sein Praktikum macht. Und so hat man sich dann auch gefühlt. Ne? Das heißt, man war natürlich, Azubi-Jahre sind keine Herrenjahre, sagt man. Und auch wenn man dort relativ gut behandelt wurde, war man natürlich irgendwie immer so ein bisschen der Laufbursche, weil man natürlich ein Lernender war, das ist normal. Und trotzdem war das ein Punkt, in dem ich mich nicht wohlgefühlt habe. Nach der Ausbildung bin ich dann in eine andere Filiale letztendlich gekommen, was, glaube ich, gut war, weil man dann nicht mal der Azubi war. Und dort hatte ich aber einen Chef, der mich sehr geprägt hat. Das war ein aus meiner Sicht sehr negativer und cholerischer Mensch. Und der hat mich dann irgendwann, wollte so sein Muster auf mich pressen. Immer gesagt, Mann, hier Dörfert, wenn du mal so erfolgreich werden willst wie ich. Und ich dachte immer nur, ganz ehrlich, du bist kurz vor 50, bist Filialleiter von einer Sparkasse. Also das ist jetzt nicht so irgendwie, wo ich sage, also nichts dagegen, ne? Aber der hat so einen Druck auf mich ausgebaut und sich immer so als Held dargestellt, wo ich dachte, deine Lebensidee ist so anders und so unterschiedlich von meiner Lebensidee. Und ich glaube, man kann Leute nicht in Lebenspläne oder Ideen reinpressen. Vor allen Dingen nicht in der Zeit, wo Menschen alle Möglichkeiten haben, hatten, die es vor 30, 40 Jahren gar nicht gab. Und dachte so ganz ehrlich, ich will gar nicht so werden wie du. Unzufrieden, untreu der Frau gegenüber, was auch immer da alles mitspielt, so will ich, das ist überhaupt gar nicht mein Anreiz. Und der hat mich dann irgendwann freitags immer in sein Büro bestellt und nochmal vom Wochenende Luft bei mir rausgelassen und mich dann so 20 bis, 40 Minuten zusammengeschrien und gesagt, Mann, hier Dörfer, das ist alles
Motivation
blöd. Genau, Motivation pur und die Zahlen. Und ich war halt damit konfrontiert, dass ich Produkte verkaufen sollte, hinter denen ich nicht stand. Weil ich gesehen habe, dass das Quatsch ist und für die Leute, für die Kunden keinen Nutzen bringt. Das heißt, aus meinem ethischen Kompass sollte ich Sachen verkaufen, die nicht nur den Leuten keinen Nutzen bringen, sondern die kontraproduktiv für sie waren. Und das habe ich nicht mit mir vereinbaren können und habe dementsprechend diese Produkte nicht verkauft. Und das hat dann dazu geführt, dass ich dann immer freitags ins Büro kommen durfte. Und das war spätestens der Punkt, wo ich gesagt habe, das will ich nie wieder haben. Mhm. Ich will nie wieder in ein Szenario rein, wo eine Person, die mir noch völlig, also noch dazu völlig unsympathisch ist, Druck und Macht auf mich ausübt. Und das Tag für Tag, weil ich von der bezahlt werde. Und das war eigentlich spätestens der Punkt, ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch schon immer gewesen, seitdem ich Kind bin. Und das war aber spätestens der Punkt, wo ich gesagt habe, ich muss in einem Kontext arbeiten, wo ich selbstbestimmt arbeiten kann. Genau, dann bin ich ins Studium gegangen, habe an der Uni Hamburg hier studiert, Volkswirtschaftslehre mit ein bisschen links und rechts noch und war dann im Übergang zwischen Bachelor und Master und wollte, hab nicht sofort den Masterplatz bekommen, den ich wollte und habe dann ein Jahr lang noch angefangen, auch wieder in einem Konzern zu arbeiten, allerdings in einem Inkubator von einem sehr großen Hamburger Unternehmen. Inkubator ist damit vertraut, für ja, häufig Konzern Startups zu gründen und diese dann im Konzern irgendwo anzugliedern. Das habe ich gemacht und das war eine sehr coole Zeit. Da hatte man schon mehr Freiheiten, aber auch da hatte ich wieder eine unterschiedliche Zielsetzung, wie meine zwei Chefs sie hatten, die sehr ambitioniert waren. Ich war so, dass ich gesagt habe, ich will auf jeden Fall noch einen Master machen. Das ist eigentlich nur so eine Übergangszeit und habe dort den Sales letztendlich verantwortet und habe da schon viel gegeben, aber war eben auch nicht so richtig bereit, da 70 Stunden oder so zu machen, weil ich irgendwie frisch verheiratet war und gesagt habe, ich bin halt angestellt. Und dann habe ich einen einjährigen Master gemacht, um das vielleicht nochmal abzurunden, wer bin ich oder wie bin ich hier überhaupt gelandet. Und am Ende dieses Masters war es so, dass ich gesagt habe, Mann, Junge, jetzt musst du mal irgendwie überlegen, dass du mal was machst, was dir richtig Spaß macht und wo nicht immer irgendjemand auf dir rumhackt. Dann habe ich mich mit einem Freund getroffen oder mit einem ja, guten Bekannten, der so Unternehmenscoachings macht auf Führungsebene. Und der hat mir dann bei einem Mittagessen einfach ganz viele Fragen gestellt. Und am Ende kamen eigentlich drei Sachen raus, dass ich selbstbestimmt arbeiten möchte. Also das heißt, Herr sein möchte über das, was ich tue, über das, wie ich es tue und wann ich es tue. Und das Ganze sollte einhergehen mit einer gewissen Vergütung, weil ich meiner lieben Frau versprochen hatte, dass sie arbeiten kann, aber nicht muss, wenn ich erstmal fertig bin mit dem Studium, weil sie mein ganzes Studium finanziert hat. Ja. Das muss man dazu sagen. Also ich habe früher mal im Studium gesagt, wir leben Emanzipation auf der höchsten Form. Ja, die Frau arbeitet, der Mann lernt noch oder bringt eben nicht das Geld nach Hause. Und da hatte ich ihr aber damals auch das Commitment gegeben, habe gesagt, Schatz, pass auf, ich bringe irgendwann genug Geld nach Hause, dass du nicht arbeiten musst, aber kannst, wenn du möchtest. Und an dieses Versprechen habe ich mich dann unweigerlich erinnert gefühlt, so ein halbes Jahr vor meinem Studienabschluss und dachte, Kollege, jetzt musst du hier mal irgendeine Idee muss dir kommen. Dann saß ich mit ihm zusammen und wir haben diese drei Punkte herauskristallisiert und dann hat er gesagt, weißt du was, du musst dich eigentlich selbstständig machen. So, weil anders wird das jetzt in deinem Alter wird das nicht möglich sein. Ich war zu dem Zeitpunkt Ende 20, hat er gesagt, das wird anders nicht möglich sein. Und dann hat er gesagt, mach doch mal kurz die Augen zu und überleg mal, was du machen könntest. Ich dachte so, ja, keine Ahnung, ne? Irgendwas E-Commerce oder so. Ja. Und dann habe ich tatsächlich die Augen zugemacht und bin kurz in mich gegangen und vor meinem inneren Auge lief so ein kleiner Film ab, wie ich früher im blauen Ledersessel von meiner Oma, von meinen Großeltern saß und im Fernsehen etwas geguckt habe. Und zwar habe ich dort so einen Luxusmakler gesehen, der Schlösser verkauft hat. Mhm. Und ich war damals komplett begeistert, weil der hat an irgendeinem Buch gezogen und ein Geheimgang ging auf. Und ich fand das als kleiner Junge einfach so cool, in so Schlössern irgendwie da unterwegs zu sein. Und da habe ich mich in diesem Moment dran erinnert. Und das war keine Szene, die ich häufig vor Augen hatte. Ich würde sagen, bewusst hatte ich die nie vor Augen, bis auf in diesem Moment. Und dann habe ich gesagt, ich weiß nicht, was so ein Makler macht, aber grundsätzlich könnte ich mir das eigentlich gut vorstellen von dem, was ich glaube, was der macht. Und dann hat er gesagt, kennst du einen Makler? Und ich habe gesagt, ja, ich kenne jemanden, auch einen gemeinsamen Bekannten von uns.
War schon im Podcast.
Florian Wellmann. Und dann habe ich den angerufen und zwei Wochen später, quasi noch während des Studiums, eigentlich mal so ein Praktikum angefangen. Und der hat mir dann alles beigebracht. In einer 1:1-Betreuung, wo ich ihm unglaublich dankbar für bin. Also auch an der Stelle, Flo, vielen, vielen Dank. Wir sind auch nach wie vor sehr gut befreundet, sind regelmäßig im Urlaub zusammen, was ich sehr genieße, weil der auch ein Mensch ist, der wirklich so ein unglaublich großes Mindset hat und für den eigentlich es kein Limit gibt. Und das hat mich sehr geprägt. Und diese Freiheiten, die ich dann auch erlebt habe in der anständigen Selbstständigkeit, das war genau das, was ich gesucht habe. Man muss aber dazu sagen, dass Freiheit immer auch mit Kosten einhergeht. Wenn man also glaubt, man ist dann als Selbstständiger, arbeitet man weniger und verdient viel Geld, dem ist nicht so oder dem war bei mir zumindest nicht so. Ich musste sehr viel arbeiten. Das hat sich auch rentiert und dennoch hat es auch sehr viel natürlich gekostet. Also wenn ich jetzt mal so ein bisschen in die jüngere Generation reinhöre, wo gefühlt auch so ein bisschen immer die Freizeitmaximierung einen sehr hohen Stellenwert hat, würde ich sagen, mit einer solchen Idee wäre ich wahrscheinlich auch, hätte ich wahrscheinlich relativ schnell Schiffbruch erlitten. Ich glaube, das ist in der Selbstständigkeit in klassischen Berufen nicht möglich. Also ich kenne keine Leute, bei denen es möglich ist, sagen wir es mal so.
Jetzt sind ja die letzten Jahre gut gelaufen, gerade die ersten Jahre. Bist sehr schnell hier in Hamburg erfolgreich geworden. Was motiviert dich denn, jeden Tag deine Ziele zu verfolgen? Was hat dich bisher motiviert? Hat sich das geändert im Laufe der Zeit?
Also das ist mal mehr und mal weniger. Ich habe jetzt nicht irgendwie so ein morgendliches Ritual, dass ich mich hinsetze oder vor den Spiegel stelle und sage, du schaffst das oder das sind die Ziele oder dass ich mir die irgendwo aufgeschrieben habe. Die sind aber sehr wohl sehr tief in meinem Kopf verankert und das ist auch wieder etwas, was irgendwie aus dem ethisch-moralischen Kompass rauskommt, aus der Historie. Wer bin ich und wie bin ich zu dem geworden, der ich jetzt bin? Was hat man für Sachen erlebt und was hat man für Dinge gesehen? Als ich auf den Philippinen war, war ich zum Beispiel mit unglaublicher und für mich bis dato unbekannter Armut konfrontiert von Menschen, die auf dem Müll gelebt haben, auf Friedhöfen gelebt haben, wo Kinder anstatt mit dem Fußball, mit dem Schädel als Fußball spielen. Mhm. Und das als 19-Jähriger. Und das macht was mit Charakter, mit Perspektive. Und was das mit mir gemacht hat, ist, dass ich gesagt habe, ich möchte gerne mein Leben zur Verfügung stellen, damit die Ärmsten der Armen, und wir haben auch in Deutschland viele arme Menschen, das sind häufig aber auch, hat das dann also häufig psychologische Gründe, dass man in Deutschland viel mit Depressionen oder Erschöpfungssymptomen zu tun hat in unserer Gesellschaft, und dennoch hat fast jede in Deutschland als arm bezeichnete Person würde in einem globalen Kontext immer noch als eine sehr wohlhabende Person bezeichnet werden, weil wir einfach so viel Armut in einem globalen Kontext haben. Jeder hat in Deutschland ein Dach über den Kopf, also nicht jeder Mensch, aber ich sag mal, die allermeiste Bevölkerungs- oder ein Großteil der Bevölkerung hat Essen auf dem Tisch, hat Zugang zu freier und kostenloser Bildung. Mhm. Und all das ist in ganz vielen Ländern, die ich bereisen durfte, nicht der Fall. Und das ist so ein Stück weit Herzschlag, dass ich gesagt habe, ich möchte mein Leben ein Stück weit auch in den Dienst von den Menschen geben, die unprivilegiert auf diese Welt kommen. Ich bin als weißer Mann in Deutschland geboren, ein sehr, sehr privilegierter Mensch, und das weiß ich. Und diese Idee war eigentlich, dass ich aktiv irgendwo hingehe mit irgendeiner Hilfsorganisation und vor Ort Menschen helfe. Nun hat sich das alles irgendwie gedreht, auch die Idee davon hat sich gedreht, und so sage ich jetzt eher, ich möchte freisetzen und ermöglichen durch das, was wir hier tun. Das heißt, Teil der Firma, Teil der DNA dieses Unternehmens ist es auch einfach, Gelder, die wir verdienen, nicht einfach auszugeben in teure Autos und noch teurere Autos, sondern freizusetzen für Menschen, die benachteiligt sind in Dritte Weltländern, in Schwellenländern, wo wir Partner haben, mit denen wir zusammenarbeiten, denen wir vertrauen, weil zum Beispiel auf den Philippinen ich die seit 20 Jahren oder 18 Jahren inzwischen kenne und seit 18 Jahren die Arbeit beobachte und weiß, dass die Leute, die dort arbeiten, alle als Volunteers arbeiten. Das heißt, es geht nicht viel Geld in irgendeinen operativen Apparat, wie das häufig bei großen Hilfsorganisationen ist, sondern es ist ein sehr schlanker, also das Geld kommt eigentlich 1:1 an, kann man sagen. Und das heißt, das ist ein Stück weit DNA, und das ist ein Stück weit auch meine Vision, zu sagen, ich möchte so vielen Menschen, wie es geht, dort helfen. Natürlich möchte ich, dass ich und auch meine Familie hier in Deutschland ein angenehmes Leben haben. Auch das gehört natürlich dazu. Aber das ist eigentlich die Vision. Und hat die Vision einen Deckel? Nein, eigentlich nicht. Weil diese Vision kann man ewig träumen. Ja, der Endgegner dieser Vision wäre, dass es keine Armut mehr auf dem Planeten gibt. Und ich glaube, das werden wir alle leider nicht erleben. Aber das motiviert mich jeden Tag, das zu tun, was ich tue.
Okay, also schon ein großes Ziel. Was ist denn, jetzt bist du ja auch nicht erst seit gestern selbstständig, was ist mit Rückschlägen? Was ist, wenn es nicht gut läuft? Was ist, wenn du einen schlechten Tag persönlich hast? Wie motivierst du dich? Wie holst du dich da raus? Wie gehst du damit um?
Dadurch, dass ich ein sehr gläubiger Mensch bin, versuche ich mich dann erstmal irgendwie in einer ruhigen Minute zurückzuziehen und ein Gebet zu sprechen. Ein sehr kurzes Gebet, häufig ist das so, man würde sagen, vielleicht so ein Stoßgebet, wo ich einfach sage, lieber Jesus, bitte hilf mir jetzt in dieser Situation, oder du siehst, dass ich in dieser Situation bin, gib mir irgendwie Weisheit, wie ich damit umgehen soll oder was ich damit tun kann. Und was das macht, ist, dass es schon mal eine Last häufig von meinen Schultern wegnimmt, weil ich weiß, da ist jemand, der ist höher als ich, der ist größer als ich und der hat einen Plan mit diesem ganzen Universum, und so ein Stück weit man das einfach woanders ablegen kann, auf andere Schultern ablegen kann. Das hilft mir persönlich sehr. Und dann natürlich auch Gespräche mit vertrauten Menschen, ob das jetzt die Frau ist oder der beste Freund oder irgendein Mentor oder ein guter Freund, den man übers Telefon erreichen kann. Ja, wir haben auch schon über viele, viele Sachen, viele gute Sachen und viele nicht so gute Sachen geredet. Das heißt, da irgendwie in ein Gespräch zu gehen, ob das jetzt eine sichtbare Person ist oder ob das jemand ist, den ich nicht sehen kann, an den ich aber sehr fest glaube, dass er da ist.
Okay, also auch da Reflexion, gehört das auch dazu?
Also ich würde sagen, das ist ja eigentlich Reflexion. Mhm. Also was man da macht oder was dadurch passiert, ist, man reflektiert. häufig noch mit einem Gedanken von einer anderen Person dazu und nicht nur mit den eigenen Gedanken.
Und die Lehre, die daraus dann resultiert?
Ja, manche Fehler macht man doppelt, sind wir ehrlich, auch wenn man sagt, lerne am besten aus den Fehlern anderer. Das ist natürlich schön erstmal dahergesagt, da glaube ich auch dran, an dieses Prinzip glaube ich auch selbst. Und dennoch wird man immer wieder auch mal falsche Entscheidungen treffen. Das hat Unternehmertum so an sich. Ich glaube, der Unternehmer an und für sich, der ist dazu in der Lage, sehr schnell Entscheidungen zu treffen. Und dann wird man auch mal eine falsche Entscheidung treffen. Das gehört dazu. Und in schwierigen Zeiten, also ich kann euch sagen, alles, was ihr glaubt, was ein Immobilienmakler so macht und wie entspannt das ist und wenn man Selling Sunset guckt und irgendwie von einem Erfolg zum nächsten reitet, wenn man uns von außen anguckt, dann sieht es so aus, als wenn wir von einem Erfolg zum nächsten reiten. Aber ich kann euch sagen, die Täler, die dazwischen liegen, die sind ganz, ganz tief. Und es ist, gerade in unserer Branche ist es so, man muss echt ein dickes Fell haben. Ich rede da auch immer wieder mit den Kollegen drüber, weil du einfach an einem Tag wirklich den Mount Everest besteigen kannst von es ist so gut, alles ist richtig geil. Und dann kommt ein Anruf. Und auf einmal bist du im tiefsten Tal, ja? Also keine Ahnung, du hast irgendeinen großen Deal und es gibt eine Einigkeit. Ich habe es letztens gerade gehabt, da haben wir eine Villa verkauft und da hatten wir jemanden da, der wollte es dann kaufen. Und dann im letzten Moment ist er abgesprungen, hat gesagt, nee, ich kann es doch nicht machen. Wir haben es noch anderweitig dann auch platziert bekommen, aber das ist halt, das sind so Momente, wo ein Anruf einfach deinen Tag komplett vermiesen kann. Ja, oder wir sind gerade in einer sehr großen Abwicklung, wo eine dritte Person involviert ist, also wir nicht direkt Kontakt zum Eigentümer haben und diese dritte Person spielt einfach nicht mit offenen Karten. Und es geht da um sehr viel für uns als Firma, aber auch für den einzelnen Makler, der natürlich auch provisionsbezogen arbeitet, wo ein Großteil des Gehalts von der Provision abhängt. Das ist in der Branche so üblich und das ist einfach Achterbahn und das muss man aushalten können. Und ja, es gibt Erfolge, aber dazwischen gibt es auch ganz viele Tiefschläge, die gehören in dieser Branche so sehr dazu wie in keiner anderen Branche, die ich kennenlernen durfte. Also ich weiß, bei dir ist es ähnlich, wir tauschen uns manchmal über Finanzierung aus, wir haben vorhin gerade gesprochen, ja, wenn da auf einmal irgendwas nicht klappt, man muss das aushalten können und sich dadurch nicht demotivieren, sondern sich dadurch motivieren zu sagen, jetzt erst recht, jetzt mit noch mehr Elan, jetzt bringe ich es irgendwie zu Ende.
Das stimmt, wobei du sagst das jetzt auch wieder so einfach, du hast ja eben auch schon gesagt, wie du damit umgehst, aber ich glaube, das ist auch ein Prozess über die Jahre, wo man sich einfach dran gewöhnt am Ende des Tages, ein Stück weit, wobei es immer wieder wehtut, wenn sowas passiert und auch keinen Spaß bringt, ne? Aber es gehört halt am Ende irgendwie dazu und ich glaube, wenn man so dann die Jahre rückblickend betrachtet, wenn dann 70-80% gut sind und vielleicht 20-30% auch mal schlecht, dann ist das nicht weiter schlimm. Dann ist es ein gesundes Verhältnis. Andersrum wäre es vielleicht nicht so gut. Ich glaube, solange sich das noch mehr im Positiven bewegt als im Negativen, ist alles in Ordnung. Und man gewöhnt sich an viele Dinge einfach auch ein Stück weit. Auch wenn sie immer noch keinen Spaß bringen. Da muss man ehrlich sein.
Absolut.
Wenn du jetzt mal überlegst, persönlicher Erfolg, wie zum Beispiel ein guter Verkauf, Anerkennung dafür zu bekommen, im Vergleich zum Finanziellen. Also bei euch hängt ja auch als Makler, Cottage, je nachdem, Hamburg 3,5-6-7% hängen da dran, je nachdem, in welchem Bundesland ihr unterwegs seid. Das ist ja auch eine Stange Geld. Wir haben vorhin darüber geredet, 28 Millionen waren es, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Wenn man da hochrechnet, kommt da eine nette Cottage bei rum. Ja. Was ist da wichtiger für dich? Was motiviert dich mehr? Hängt das miteinander zusammen? Was bedeutet das für dich?
Also, da muss ich noch mal ein bisschen ausholen. Ich hoffe, das erlaubt der Zeitrahmen sozusagen, um einfach die Zuhörer mit reinnehmen zu können. Es ist so, dass wir ja letztendlich projektbezogen arbeiten. Das heißt, die Menschen, wir sind wie gesagt im Residential-Bereich. Das heißt, die Leute verkaufen in der Regel einmal in ihrem Leben eine Immobilie. Es gibt natürlich auch Kunden, die wir betreuen, die immer mal wieder etwas verkaufen. Aber der Normalverkäufer, unser normaler Kunde, verkauft einmal im Leben eine Immobilie. Jetzt muss man sich bewusst machen, dass diese Person automatisch in einer emotionalen Drucksituation sind. Häufig ist es so, dass aus Altersgründen verkauft wird, also jemand muss ins Heim, jemand ist verstorben und die Erben müssen es regeln, oder jemand hatte einen Unfall und kann einfach nicht mehr dort wohnen und muss umziehen. Und ein anderer großer Grund sind auch Trennungs- oder Scheidungsthemen, wo Menschen dann auf einmal ein anderes Lebenskonzept haben und die Immobilie zu diesem Lebenskonzept nicht mehr passt. Das heißt, die Menschen, mit denen wir Kontakt haben, sind sehr häufig in emotionalen naja, Drucksituationen oder zumindest schwierigen oder Extremsituationen. Das trifft es wahrscheinlich am besten. Sie sind in emotionalen Extremsituationen. Und selbst wenn das alles, was ich gerade beschrieben habe, nicht zutrifft, so ist dennoch dieser Verkauf der Immobilie, der eigenen vier Wände oder von einer nahestehenden Person häufig die größte finanzielle Transaktion, die sie je in ihrem Leben erlebt haben. Das heißt, die Angst, Fehler zu machen, etwas falsch zu machen, was im Verlust von vielen Zehntausenden oder Hunderttausenden von Euro mündet, die ist permanent da, wenn nicht bewusst, dann zumindest unterbewusst. Das heißt, alle Menschen, mit denen wir zu tun haben, begegnen wir in einer Extremsituation. Nun weißt du, dass Menschen in Extremsituationen auch mitunter mal emotional und wenig rational sein können. Das bringt einfach die Situation für uns als Menschen mit sich. Und so ist unser Job doch ein herausfordernder. Wir haben jemanden, der für uns arbeitet, der früher als Pastor gearbeitet hat. Und der sagt, Mensch, ich mache hier ja mehr Seelsorge mit den Kunden, als ich das früher als Pastor gemacht habe. Und das ist ja eigentlich, ist man so fast mehr Seelsorger, weil natürlich diese ganzen Themen, die mit Unsicherheit und den davor beschriebenen Themen da irgendwie extrem zusammenkommen. Und deswegen muss man sagen, dass unser Job ja wirklich nicht so einfach und platt ist, wie er vielleicht aussieht oder auch häufig in den Medien dargestellt wird. Beziehungsweise der Immobilienmakler hat nicht den besten Ruf. Und das kann ich auch verstehen, weil nicht jeder Mensch diese Empathie mitbringt, sich auch mit den Menschen, mit denen man zusammenarbeitet, da reinfühlen zu können. Das ist auch als kleiner Nebensatz ein sehr wichtiges Auswahlkriterium für die Leute, die bei uns oder mit uns zusammenarbeiten, dass das empathische Menschen sind, die sich in andere Menschen gut reinversetzen können, weil das elementar wichtig ist in unserem Job, im Residential, im Wohnbereich. Das vielleicht ja einmal sozusagen vorausgeschickt und jetzt zu der eigentlichen Frage. Deswegen ist es, wenn wir diese Menschen begleiten über viele Monate, inzwischen sagt man so über einen dicken Daumen dauert so eine Immobilientransaktion eher 6 als 3 Monate plus die Nachbetreuung nach Notartermin. Das heißt, wir können mal sagen, wir haben so ungefähr 9 Monate, manchmal auch 12 oder 15 Monate mit diesen Personen zu tun und natürlich ist dann das Erfolgserlebnis auch die Freude in den Gesichtern von diesen Menschen zu sehen, Käufern wie auch Verkäufern. Die Verkäufer kennen wir natürlich in diesem Prozess dann schon länger. Die ist unglaublich belohnenswert. Und die kann man auch, die kann man durch Geld auch nicht richtig aufwiegen. Das ist eine sehr, sehr große Motivation. Und natürlich ist es aber auch schön, da gibt es Kunden, mit denen arbeitet man gerne zusammen und es gibt Kunden, mit denen arbeitet man noch lieber zusammen. Und es ist aber natürlich auch schon, wenn man irgendwann einen Haken dahinter machen kann, weil auch das muss man sich vorstellen, wir werden als Makler erst bezahlt, wenn am Ende der Notartermin erfolgreich war. Das heißt, wir geben erstmal 3 Monate, 6 Monate, 9 Monate unserer kompletten Arbeitszeit, unserer kompletten Ressource für umsonst sozusagen rein, in der Hoffnung auf die Belohnung hinterher. Mhm. Und was im Unternehmertum, was jeder Unternehmer bestätigen kann, ist, dass Risiko immer auch prämiert wird oder letztendlich monetarisiert werden muss. Und dadurch, dass wir dadurch natürlich ein extrem hohes Risiko fahren und über Monate umsonst arbeiten, ist natürlich auch die Prämie oder der Verdienst hinterher entsprechend, der liegt bei 6% netto jeweils aufgeteilt auf Verkäufer und Käufer. Und das ist natürlich je nach Immobilienwert dann ein ordentliches Sümmchen Geld. Wie ich finde, für das, was wir leisten, aber auch ein gerechtfertigter. Was anderes kann ich natürlich auch nicht sagen. Aber wenn man, wie gesagt, ein bisschen Insights hat und hier mal hinterguckt und sieht, mit was für Schweiß und Arbeit das verbunden ist. Wochenendarbeit ist für uns völlig normal. Arbeit am Abend, am Feiertag ist für uns völlig normal. Also da gehört immer so ein bisschen mehr zu, was man sich angucken muss. Und der monetare Segen dann nach Beurkundung ist natürlich auch ein sehr großer Antrieb, weil der einfach das unterstreicht, dass man eine erfolgreiche und gute Arbeit abgeliefert hat. Deswegen glaube ich, geht das beides so ein bisschen Hand in Hand. Wenn wir nur die Freude der Leute hätten, dann könnten wir nicht leben. Wenn wir nur den Verdienst hätten, die Leute sich aber nicht freuen würden, würde auch etwas fehlen. Deswegen, ich glaube, das geht Hand in Hand.
Und was meinst du, was ist so aus deiner Erfahrung der letzten Jahre wichtig gewesen, um wirklich dann nochmal kurzfristig Erfolg zu haben? Gerade in so einer Krise muss ja auch dann vielleicht mal schnell was verkauft werden. Ja. Und was eher, um dann wirklich auch langfristig das Unternehmen zu entwickeln?
Ja, also langfristig das Unternehmen zu entwickeln, dafür sind natürlich strategische Partnerschaften wichtig. Für uns konkret mit Eigentümern, die mehr als eine Immobilie haben, weil dann immer mal wieder was verkauft wird. Das können Projektentwickler sein, das können Leute sein, die Neubau sozusagen vertreiben, das können größere Bestandshalter sein, das können Leute sein, die Fix und Flip machen, also Wohnungen kaufen, renovieren oder sanieren und dann teurer wieder verkaufen, also damit ihr Geld verdienen. Das können alle möglichen Leute aus diesen Personengruppen sein und vielleicht noch mehr, die mir jetzt nicht einfallen, dann lasst gerne mal einen Kommentar da, dass wir da noch ein paar mehr Ideen bekommen. Das ist natürlich wichtig, wenn man langfristig irgendwie plant. Ich glaube aber daran, dass wenn man einfach in dem, wo man ist, einen echt guten Job abliefert, und das tun wir, dass man darüber über Zeit ganz automatisch Sichtweite und Reichweite bekommt. Und so wie wir es machen, zeigt es eigentlich. Also ist jetzt nicht, dass wir deutschlandweit bekannt wären oder so. Ich weiß nicht mal, ob wir hamburgweit bekannt sind, aber alle Leute, die in der Branche sind, alle kennen uns. Und auch wenn wir mit Eigentümern sprechen, ist immer so, dass sie sagen, ja, Dörfert Immobilien kenne ich oder habe ich schon gehört oder schon jemanden mitbekommen. Und von daher ist es so, dass wir jetzt rein über fleißige und harte Arbeit und einen guten Job an dem Kunden, mit dem wir zusammenarbeiten, und eine Zufriedenheit von den Kunden, auch langfristig das Ganze entwickelt haben. Und falls Teil der Frage sein sollte, wie wickelt man auch schnell eine Immobilie ab, falls das damit reinspielt für den kurzfristigen Erfolg, dann kann man sagen, es gibt verschiedene Faktoren, die wichtig sind beim Immobilienverkauf. Das eine ist das Marketing. Das fängt an mit sehr professionellen Immobilienfotos vom Immobilienprofi. Man kann auch ein Video dazu noch erstellen. Und dann eben das Marketing über ImmoScout, ImmoWelt, verschiedene Platzierungen auf den Portalen buchen, um Reichweite zu bekommen, bis hin zu Social Media Marketing. Das zweite ist das Verhandlungsgeschick, was wir natürlich mitbringen, weil wie gesagt, wenn jemand das erste Mal eine Immobilie verkauft, dann ist der sehr unsicher und dann sind da häufig auch irrationale Themen drin, die nicht förderlich sind in Verhandlungsgeschicken. Und das dritte ist einfach, dass man einen Profi an der Seite hat, der genau weiß, wie es läuft, der jeden Tag nichts anderes macht und das macht. Und um die Frage jetzt zu beantworten und den Ausschweif wegzulassen, wenn der Preis noch dazukommt und der Preis so eingepreist ist, dass er den Markt trifft und man eine gute Nachfrage stimuliert, dann wird die Immobilie auch sehr häufig sehr schnell verkauft, auch in der Krise. Wir haben auch in der Krise Immobilien innerhalb von 2 Wochen verkauft. Warum? Weil die Eigentümer verstanden haben, gesagt haben, ich möchte jetzt nicht ein Jahr sozusagen warten, wie die ganzen anderen Leute, die da gerade versuchen, ihre Immobilie zu verkaufen und womöglich das Risiko eingehen, dass ich da noch weniger kriege, weil ich weiß ja nicht, wie der Markt in einem Jahr aussieht. Alle denken immer, es wird wieder besser, aber wissen tun wir es ja alle nicht. Und von daher auf den Makler zu hören, mit der Bepreisung mitzugehen und dann erzielt man auch mit diesen anderen Komponenten, Verhandlungsgeschick, Marketing-Tools, erzielt man dann auch sehr schnell sehr gute Ergebnisse.
Jetzt hast du viel über dich erzählt, auch über die Immobilienbranche haben wir gesprochen. Wieso meinst du, bist du so unterwegs? Glaubst du, das ist angeboren? Du hast erzählt, du kommst eigentlich aus einem normalen Haushalt. Ich weiß nicht, ob es da Unternehmer gab.
Gar nicht.
Meinst du, Erfolg ist erlernbar oder es ist in einem drin oder man wird geprägt? Also wodurch kommt es?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe an der Uni auch so ein paar Soziologiekurse aus Spaß belegen dürfen. Nicht aus Spaß, sondern weil es mich interessiert hat. Und in der Soziologie gibt es ja so verschiedene Strömungen. Da gibt es entweder die Leute, sagen, es ist angeboren, Charakter ist quasi angeboren. Und es gibt die Strömung, die sagen, es ist alles erlernt, also durch Sozialisation, durch unser Umfeld, durch die Prägung letztendlich. Wenn ich mir kleine Menschen angucke und Kinder angucke, glaube ich, beides ist wahr. Ich glaube, man wird jedes Kind wird mit einem Charakter geboren, wie auch immer sich der zusammensetzt. Ich bin kein Mediziner, das können andere Leute qualifizierter beantworten als ich. aber man wird mit einem Charakter geboren und es gibt prägende Einflüsse auf diesen Charakter, die etwas weiter in den Vordergrund stellen, die etwas abflachen oder absterben lassen, was vielleicht eigentlich in einem drin ist oder war. So habe ich gar keine ganz, ganz eindeutige Meinung dazu. Aber grundsätzlich kann man natürlich sagen, sind das irgendwie Leute, die sich vielleicht auch gerne messen, die vielleicht gern erfolgreich einfach sind. Woran das aber liegt, dass die Fragestellung würde ich gerne anderen und qualifizierteren Leuten überlassen als mir. Ich kann von mir aus sagen, dass ich auch sehr viel unschöne Situationen in meinem Leben hatte. Sehr viel schöne, aber auch sehr viel herausfordernde Situationen. Und dass es dann natürlich immer den Punkt gibt zu sagen, zerbricht man da dran und geht kaputt oder macht einen das stärker? Ne? Es gibt ja diesen Ausspruch, was nicht tötet, härtet ab. Das fasst das eigentlich zusammen. Das trifft aber nicht immer zu, sondern was nicht tötet, heißt manchmal auch vielleicht sterben auf andere Art. Physisch stirbt irgendetwas ab oder man ist nicht mehr leistungsfähig, weil man gesagt bekommen hat, du bist ein Loser, du erreichst nichts. Also wie viele Menschen gibt es, denen das als Kind gesagt wird und die ihr Leben lang damit zu kämpfen haben? Und dann gibt es halt Leute, die sagen, ich zeig dir, dass es genau anders sein wird. Und warum es so ist, weiß ich nicht. Aber bei mir ist es eher Zweiteres, dass ich, wenn ich Gegenwind bekommen habe, immer schon gesagt habe, jetzt erst recht. Jetzt zeige ich es euch.
Ist das deine prägendste Eigenschaft?
Das sind tiefe Fragen. Ne? Also ich weiß gar nicht, ob ich das so aus dem Ärmel schütteln kann. Vielleicht könnte es das sein, weil ich habe gerade überlegt, wir kamen vorhin von der Aussage, dass man einfach mehr tut als alle anderen. Also der Sportler, der einfach morgens um 4 schon auf dem Platz ist und abends um 11 immer noch da Körbe wirft sozusagen. Weil ich habe von Michael Jordan die Doku gesehen, da war es genau 1:1 so. Also da kann man diese These einmal bestätigt sehen, zumindest in seiner Person. Die Frage ist ja, was ist der Ansporn dafür? Und wenn der Ansporn vielleicht ist, ich will es euch zeigen oder ich will besser sein als die anderen, dann kann das schon sein. Ob das bei mir so ist, weiß ich nicht. Also ich habe das in mir drin, dass ich sage, ich möchte gern zeigen, dass ich es kann. Das ist einfach ein Stück weit drin, auch dadurch, wie ich groß geworden bin. Und dennoch steht aber, glaube ich, bei mir wirklich sehr viel auch dieser Gedanke, ich möchte wirklich, dass es anderen Menschen besser geht. Und ich weiß, dass durch unsere Arbeit, die wir hier tun, Menschen maximal geholfen wird. Man kann sogar so weit gehen, dass Menschen während Corona nicht verhungert sind, die sonst verhungert wären. Also und das ist für mich Ansporn zu wissen, dass es auf einem anderen Teil der Welt Leuten gut geht durch das, was ich tue. Wie das kommt, das muss ein Psychologe vielleicht beurteilen, warum das so ist. Aber das sind tiefe Themen, deswegen stotter ich hier so ein bisschen rum.
Jetzt gibt es ja Immobilienmakler wie Sand am Meer sozusagen. Ja. Man kann das machen, man braucht, glaube ich, keine Ausbildung, soweit ich weiß, sondern kann einfach bei der Handelskammer ein Gewerbe anmelden. Es gibt viele, die starten, es gibt viele, die aufhören. Jetzt hat sich bei dir ein erfolgreiches Unternehmen daraus entwickelt, mit Mitarbeitern, mit im Moment der teuersten Immobilie in Hamburg, die ihr vermarktet. Ich würde noch mal gerne nachfragen, was meinst du, warum, du hast schon vieles gesagt, aber wenn du es noch mal so vielleicht in eins versetzen bringst, warum bei dir und warum nicht bei allen oder vielen anderen? Bei manchen schon, aber bei vielen auch nicht. Ich würde mal schätzen, dass wahrscheinlich 90% langfristig wieder aufhören oder halt nicht erfolgreich werden.
Ich kann es nicht sagen, wie viel Prozent wieder aufhören, aber es stimmt, im Immobilienbereich ist es tatsächlich so, dass man sagt, die ersten 5 Jahre sind die kritischen und man muss erstmal gucken, wer die ersten 5 Jahre überhaupt überlebt. Ich kann das in 3 Sätze packen. Ich glaube, es ist harte und fleißige Arbeit. Nur dadurch ist es aber auch nicht zu erklären, weil es gibt auch Menschen, die arbeiten hart und fleißig und im Ende ist es trotzdem nicht erfolgreich. Ich glaube, der zweite Faktor, also das ist das, was ich tun kann. Das ist mein Anteil an dem. Und das Zweite, was ich nicht tun kann, ist, und das hört sich vielleicht erstmal arrogant an, aber ich glaube, dass ich Gunst habe von Gott. Ich habe es eben schon gesagt, ich bin ein sehr gläubiger Mensch Und ich glaube, dass Jesus mir dort einfach Gunst schenkt, dass er Kämpfe für mich kämpft, die ich alleine nicht gewinnen könnte, von denen ich vielleicht nicht mal weiß, dass sie ausgefochten werden. Und der Teil, den ich aber dazu beitragen kann, also andersrum, ich setze mich jetzt nicht hin und sage, Gott wird das alles für mich klären und ich sitze im Sessel und nimm die Datteln im Speckmantel und bewege mich nicht, sondern ich tue alles, was ich tun kann, das, was ich geben kann, das gebe ich. Und ich glaube, das ist dann aber eine höhere Perspektive, eine andere Ebene gibt, wo jemand da ist, der sagt, das wird belohnt. Und so erkläre ich mir meinen Erfolg. Das werden ganz viele Leute jetzt mit dem Kopf schütteln und sagen, das ist ja völliger Quatsch. Ich weiß, dass wir leben in einer sehr rationalen Gesellschaft. Das würde in anderen Teilen der Welt wieder anders beurteilt oder aufgenommen werden. In Deutschland wird das erstmal mit einem großen Fragezeichen hintersehen. Aber so kann ich die Frage in sehr kurzer Zeit beantworten. Es ist fleißige Arbeit, das ist das, was ich tun kann. Natürlich kommen da noch viele Punkte dazu, wie geht man mit Menschen um, wie begegnet man den Menschen. Wir haben ein saugutes Team, auch das möchte ich nicht unter den Scheffel stellen. Es geht nur und es ist nur möglich aufgrund der Leute, aufgrund des Rockstar-Teams, was wir hier irgendwie zusammengesammelt haben. Aber wenn du jetzt nur meine Person sozusagen anguckst, sage ich, es ist harte und fleißige Arbeit und die Gunst des Herrn.
Okay. Ich würde gerne nochmal, wo wir gerade beim Thema Mitarbeiter waren, Team, da mit dir drüber sprechen. Wir haben ja in der heutigen Zeit einen Fachkräftemangel, auch bei uns in der Branche, da haben wir auch selber schon oft drüber gesprochen, brauchst du halt Menschen, die fleißig sind, engagiert, das, was du alles gerade gesagt hast, die auch erfolgsabhängig bezahlt werden wollen, weil natürlich ein Großteil der Einnahmen einfach vom Erfolg abhängt. Ja. Das ist halt so, also nicht ganz einfach, diese Menschen zu finden. So, deswegen die Frage, wie findest du sie, wie motivierst du sie, wie bindest du sie, also was tust du, um diesem Problem, ich sag mal, Fachkräftemangel ja auch deswegen, weil wir beide sind noch in der Generation schon, in der Nachkriegsgeneration, das heißt, bei uns ist schon so, ich glaube, ich habe noch zwei Brüder, das ist schon viel, glaube ich, ich weiß nicht, ob du Geschwister hast?
Ich bin Einzelkind.
Also ich glaube, so klassisch liegt das irgendwo bei zwei, also so gerade noch Erhalt von den Eltern, also zwei Nachkommende, darunter, so wie bei uns beiden, da wird es dann schon weniger sozusagen. Und das nimmt ja weiter ab. Also diese Pyramide nimmt ab. Es ist ganz logisch, die geburtenstarken Jahrgänge. Meine Mutter ist schon in Rente gegangen sozusagen. Weiß nicht, ob deine Eltern schon sind oder davor sind. Auf jeden Fall, ja, alterstechnisch alles so in dem Bereich. Wir werden auf jeden Fall erleben, dass ganz, ganz viele Menschen jetzt, die noch arbeiten oder sag mal, gearbeitet haben, jetzt in Rente gehen werden und dass wir halt einfach nicht viele Menschen haben, die nachkommen. So, das ist ja natürlich schon ein natürliches Problem, dass man weniger Mitarbeiter findet. Also was tust du, um wirklich diesen speziellen Typ, den man ja braucht, zu finden? Vor allen Dingen hinter dem Hintergrund, du hast gesagt, Work-Life-Balance. Heute ist die Ausrichtung vieler junger Menschen, nicht aller Menschen, aber doch gesellschaftlich schon anders ein Stück weit. Und bei uns im Job braucht es aber trotzdem ja viel Fleiß, Engagement und beruflichen Einsatz. Und das hat halt auch mit Zeit zu tun am Ende. Genau, also was sind so deine Faktoren, die du da einsetzt? Hast du die? Also du hast ja gesagt, es läuft gut, kann ja immer besser laufen. Ich kenne ja einige deiner Mitarbeiter, schätze auch einige von denen sehr. Also wirklich tolle Leute dabei, mit denen das auch Spaß bringt in der Zusammenarbeit. Aber wie findest du die? Wie bindest du die? Wie motivierst du die?
Also grundsätzlich vielleicht erstmal ein kleiner Aufruf, wenn ihr euch hier angesprochen fühlt und heiße, fleißige und hart arbeitende Menschen seid mit Vertriebsskills, dann bewerbt euch doch gern bei Dörfert Immobilien oder bei Christopher Bieber. Und da finden wir mit Sicherheit dann neben ein paar anderen Aspekten, die wichtig sind, eine gute Möglichkeit. Es ist tatsächlich so, Christopher, dass ich, als ich damals angefangen habe, bin ich ja quasi als One-Man-Show erstmal gestartet. Also ich habe einfach angefangen zu makeln. Und irgendwann kam dann die Möglichkeit, dass ich jemanden gesehen habe aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis, wo ich gesagt habe, ganz ehrlich, der wird das richtig tippitoppi, wird der das machen, den Job. Der wird das genauso gut machen wie ich. Und dann habe ich den einfach irgendwann mal angequatscht. Und bei uns ist es tatsächlich so, dass aktuell noch, wir wollen ja wachsen und wir suchen auch neue Leute und neue Talente, aber aktuell ist es noch so, dass ich zu den meisten Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, tatsächlich vorher schon persönlichen Kontakt hatte. Also die sich nicht klassisch beworben haben und man hat sich vorher noch nie gesehen, sondern man kannte sich schon über viele Jahre. Und ich habe das letztendlich gemacht, wovon in Deutschland eigentlich abgeraten wird, nämlich mit Freunden und teilweise auch Familie Geschäft gemacht. Also hier mein Schwager arbeitet mit uns zusammen, der ist Bauingenieur und die Sales-Granate. Und diese Kombination, die findet man eigentlich gar nicht, weil Ingenieure sind von ihrer Studienprägung normalerweise sehr analytische Menschen und nicht die Leute, die unbedingt die Sales-Granaten sind. Mhm. Und da haben wir quasi den einen im Hundertsten gefunden und der ist auch noch dazu mein Schwager. Und ich widerlege eigentlich mit dem, was wir tun, dass es nicht nur möglich ist, mit Freunden und Familie zusammenzuarbeiten, sondern dass es noch sehr viel besser funktioniert als mit fremden Menschen. Deswegen kann ich sagen, dass die Leute, oder so wie es bisher gelaufen ist, war das immer so ein Stück weit irgendwie, man hat jemanden gesehen, der sehr gut funktioniert oder der so irgendwie vielleicht schon in der Branche ist, bei einem anderen Unternehmen oder auch noch was ganz anderes macht, der aber dieses Gabenprofil, was es braucht in unserem Job, mitbringt und dann hat man sich darauf verständigt. Wir haben natürlich auch Leute, die wir vorher nicht kannten, mit denen wir zusammenarbeiten. Und da ist es uns besonders wichtig, dass nicht nur der Einsatz stimmt, sondern auch das Menschliche stimmt, weil wir hier keine Leute haben, die irgendwie einen anderen Moralkompass haben als wir. Also auch das muss schon stimmen. Wie finden wir die? Ja, das ist nicht leicht. Das ist wirklich nicht leicht. Es bewerben sich bei uns jede Woche, ich weiß es nicht, 2-3 Leute ungefähr. Und das gucken wir uns dann natürlich immer an und screenen das. Es ist so, dass wir da bis jetzt noch keine Werbung oder Werbeanzeigen drauf schalten. Auch das schlagen wir aber nicht aus. Aber es ist unglaublich schwierig, Leute zu finden, die das alles mitbringen. Und wenn wir die gefunden haben, dann ist es so, dass die sich aber auch hier im Team sehr schnell eigentlich wohlfühlen, weil wir eine sehr, sehr coole und lockere Atmosphäre haben. Also ich kenne viele Leute, die mal von außen irgendwie reinschnuppern und sagen, boah, ey, so ein Teamspirit irgendwie wie bei euch, so eine lockere Atmosphäre, das habe ich noch nie in einem Jobkontext irgendwie mitbekommen. Und von daher ist das, glaube ich, etwas, was die Leute hält. Mit allen, mit denen wir arbeiten, die arbeiten auch langfristig bei uns. Also Dörfer Immobilien gibt es jetzt seit 5,5 Jahren und das ist so, dass die Leute, die bei uns anfangen, in der Regel auch dann bei uns bleiben und uns treu bleiben, weil wir natürlich aber auch da auch Entwicklungsmöglichkeiten aufzeigen. Also wir wollen wachsen, wir werden wachsen und dann macht es ja nur Sinn, wenn man mit den Leuten wächst, denen man schon jahrelang kennt und vertraut.
Jetzt ist ja aber, ist auch so, wenn man mit Freunden arbeitet oder mit der Familie, du bist ja Chef am Ende. Wie ist das denn, wenn du jetzt mal Situationen hast, wo du dann auch Chef sein musst, weil halt Dinge zu klären sind? Das stelle ich mir nicht ganz so einfach vor, wenn man sich schon vielleicht 10, 20 Jahre kennt und dann auf einmal aus nicht der freundschaftlichen, familiären Perspektive, sondern aus der ich bin dein Chef und du hast es jetzt zu tun Perspektive vielleicht irgendwie was sagen muss sozusagen. Kann man ja auch verschiedene Arten machen, aber wie stellt sich denn dann da?
Ich habe ja VWL studiert und dort geht man immer davon aus, dass der Mensch rational entscheidet. Das ist in allen volkswirtschaftlichen, in fast allen, in der modernen Behavioral Economics nicht mehr so, aber in allen klassischen Darstellungen oder Bildern von VWL ist das der Fall. Und ich glaube, in der Realität wissen wir alle, dass dem nicht so ist. Menschen entscheiden häufig nicht rational. Und das ist natürlich das, was du ansprichst, ist natürlich im familiären oder befreundeten Kontext noch stärker der Fall und da gibt es immer unterschiedliche Sichtweisen. Was ich versuche ist, bevor ich in Gespräche gehe, die vielleicht unangenehm sind oder sein könnten oder werden könnten, mich in die Perspektive der anderen Person hineinzuversetzen und zu sagen, warum nimmt diese Person diesen Standpunkt ein und das vielleicht dann auch ja, nachvollziehen zu können und vielleicht sogar sagen zu können, weißt du was, du hast recht, ich habe Unrecht. Und wir machen es jetzt nicht so, wie ich es gesagt habe, sondern ich hab es einfach falsch gesehen und du hast recht. Oder stimmt aus deiner Perspektive. Und sonst versuche ich immer, zu einer Lösung zu kommen, die für beide Seiten fair ist und die andere Person abzuholen und zu sagen, pass auf, das ist dein Standpunkt, das ist mein Standpunkt. Ich hoffe, du kannst auch den Standpunkt etwas verstehen mit der Brille, die ich aufhabe. Jetzt lass uns gucken, wie wir da irgendwie gemeinsam eine Lösung finden, die für uns beide passt und auch wirklich passt. Nicht dann so, ist das okay? Ja, ist okay. Und dann redet man zwei Wochen nicht miteinander, sondern die wirklich passt und wo wirklich beide sagen, hey, das ist fair. Also ich gehe da gar nicht so bossy ran. Sondern auf Augenhöhe.
Okay, und bisher auch immer keine Probleme?
Bisher klappt das gut. natürlich hat man mal Situationen, wo man selber dann auch sagt, man, das hätte ich mir eigentlich anders vorgestellt oder gewünscht. Mhm. Aber auch das gehört halt dazu, wir kriegen im Leben nicht immer, was wir wollen, Punkt 1. Und Punkt 2, das sind Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten. Mhm. In meinem Fall sind das teilweise gute Freunde. Und man, das bringt doch nichts, wenn ich jetzt einmal recht habe und dann dafür aber eine Freundschaft aufs Spiel setze. Also ich denke da eher langfristig und wie gesagt, versuche das alles auf Augenhöhe zu klären oder zu machen.
Okay. Kommen wir nochmal in unternehmerische Entscheidungen und so strategische Geschichten zum Schluss. Erstmal vorab, welches war, wenn du mal so überlegst, beruflich seit Beginn deiner Selbstständigkeit so die beste Entscheidung und welches war die schlechteste?
Die beste Entscheidung war, mit den Personen zusammenzuarbeiten, mit denen ich heute zusammenarbeiten darf. Und das sind viele kleine Entscheidungen, weil es viele Personen sind. Das schließt das auch ganz gut ab. Was war der größte Fehler? Boah, ich weiß gar nicht, ob ich da schon mal drüber nachgedacht habe. Das ist jetzt auch wieder so eine Frage, die irgendwie aus dem Nichts kommt. Vielleicht auch da, also ich glaube, es geht und fällt mit Menschen, besonders in unserem Job. Und deswegen kam auch die Antwort, was ist die beste Entscheidung, viele einzelne gute Entscheidungen für die Leute, mit denen wir arbeiten. Vielleicht war das auch die schlechteste Entscheidung, dass man Menschen eingestellt hat, mit denen es einfach nicht funktioniert hat, wo man gesagt hat, okay, ich sehe da eigentlich Potenzial, aber dann aus verschiedensten Gründen irgendwie dieses Potenzial nicht gehoben werden wollte oder kontraproduktiv war. Und dann ist es natürlich so, dann ist es blöd für die Person. Es ist aber genauso auch blöd für das Unternehmen und für den Vorgesetzten oder die vorgesetzte Person, wenn man da immer nur wieder Gespräche hat und es passiert nichts. Und das ist sehr, sehr frustrierend. Und das frustriert einfach und das lähmt auch so ein Stück weit. Deswegen haben wir gesagt, wir wollen lieber nicht einstellen, bevor wir eine falsche Person einstellen. Und wir achten da jetzt nochmal mehr drauf, als wir das in der Vergangenheit getan haben.
Kann ich unterstreichen und bestätigen, dass das, glaube ich, besser ist. Man entscheidet sich gegen Personen, wenn man schon ein schlechtes Bauchgefühl hat, als eher dafür. Also muss ich dir zustimmen, ist auch ein Prozess, den ich selbst erlebt habe und wo ich mittlerweile auch froh bin, dass wir es so machen, wie ihr das macht. Tipping Point. Gab es so einen Wendepunkt unternehmerisch in deinem Werdegang, wo es auch so dann diesen Hockeystick gab, beruflich, und wenn ja, wie sah der aus oder war es eher linear von der Entwicklung?
Also es war so, dass wir die ersten Jahre sehr, sehr stark gewachsen sind mit Wachstumsquoten zwischen 50% und 100% per anno. Das war natürlich, weil wir mit null angefangen haben. Ja. Das war dann auch nicht ganz so schwer, die ersten drei Jahre. Dann kam die Krise auch schon und so sind wir jetzt irgendwie da, dass wir sagen, okay, wir liefern einen sehr guten Job, ein sehr gutes Produkt, was wir abliefern. Der Turning Point, ich glaube, das waren viele kleine Turning Points. Wir haben letztes Jahr, vor einem Jahr ziemlich genau, haben wir einen Geschäftsführer eingestellt, der vorher uns auch schon beratend als Berater quasi an der Seite stand. Das war ein Meilenstein für mich. Und das war auch eine Entscheidung, mit der ich, wo ich wirklich Knieschlottern gespürt habe. Also eigentlich immer diese großen Entscheidungen, da hat immer der Bauch so ein bisschen geknurrt. Damals die ersten Leute einstellen, oh Mann, das sind so viele Fixkosten, was, wenn da irgendwas schief geht. keine Ahnung, damals das erste Auto geleast, was ist, wenn man das nicht mehr auf 36 Monate, was ist, wenn das in 2 Jahren ganz schlimm alles ist. Und dann sind die Entscheidungen immer größer geworden, Büro anmieten, mehr Autos, mehr Leute, mehr Kosten letztendlich. Und dann irgendwann auch der Punkt zu sagen, okay, jetzt holt man einen Geschäftsführer rein. Es ist so, dass ich ohne eine Assistenz arbeite, wo alle, einschließlich dir, lieber Christoph, haben mir schon seit Jahren immer sagen, wie machst du denn das? Ich könnte mein Leben gar nicht richtig führen, wenn ich nicht meine Tip-Top-Assistenz an der Seite hätte. Und es ist tatsächlich so, dass ich das nie geschafft habe, weil einfach nie die richtige Person da war und ich mich nie aktiv drum gekümmert hätte. Also wenn auf einmal da jemand aufgeploppt wäre, hätte ich wahrscheinlich auch ein Hire gemacht.
Aber ist das ein Thema von nicht loslassen können, Kontrolle abgeben? Weil ich meine, die Geschäftsführer ist ja jetzt eigentlich genau das, ne?
Genau, und deswegen ist es das nicht. Weil der Geschäftsführer, den wir reingeholt haben, der spricht mir regelmäßig sein Lob aus und sagt, ich habe es noch nie erlebt, dass jemand so loslassen kann wie du. Mhm. Gerade weil der mir aber natürlich auch genau die Aufgaben abnimmt, die nicht so sonderlich in meinem Gabenprofil sind. Also ich bin von meinem Naturell her eher so ein Vertriebler. Und alles, was so dieser ganze, ich sag mal, Papierkram böse ist oder etwas vereinfacht dargestellt ist, das macht der jetzt. Kommunikation mit Steuerberatern, mit Anwälten, mit Kunden, wenn ein Kunde eine Rechnung nicht bezahlt, was auch mal vorkommt. Also all diese ganzen Themen, die nimmt der jetzt komplett ab. Und deswegen würde ich sagen, das war ein sehr, sehr wichtiger Meilenstein, diesen Hire zu machen, weil das mir auch wieder Ressourcen gegeben hat und Zeit gegeben hat. Jetzt nach einem Jahr ist er sehr, sehr gut eingegroovt und nimmt mir sehr viele Aufgaben ab, sodass ich viel mehr Zeit habe, mich auf strategische Sachen auch auszurichten und zu gucken, wie können wir langfristig wachsen. Von daher hängt auch dieser Meilenstein oder diese Meilensteine, Tipping Points, nach denen du gefragt hast, ich würde sagen, den Tipping Point, der war noch nicht, also ich glaube, da kommen noch viele gute Tipping Points auf unserem Weg in den nächsten Jahren. Aber auch das würde ich wieder mit den Personen, mit denen ich zusammenarbeite, beantworten. Weil ich habe es eben beschrieben, die ersten Hires, das war mit Knieschlottern stand man da, dachte man, kann ich die Fixkosten, kann ich mir das alles leisten? Geschäftsführer einstellen mit einem dementsprechenden Gehalt, das war auch wieder so ein Punkt, wo ich dachte, und das war mitten in der Krise, ne? Das war letztes Jahr, wir waren mitten in der Krise und dazu sagen, alle Leute, alle Firmen in der Immobranche bauen Personal ab, Makler hauen gerade Makler raus, ich kenne Geschichten von Maklerbuden, die mit 4, 5 standen, Punkten waren, die mit 40 Leuten waren, die alle vor die Tür gesetzt haben, bis irgendwie 3 Leute und 2 Azubis oder so. Also da gab es ganz üble Geschichten auch am Markt von Firmen, die zumachen mussten und wir stellen eine teure Führungskraft ein. Also das war auf jeden Fall ein großer Punkt, aber nachträglich kann ich sagen, es sind immer diese Punkte, vor denen man am meisten Respekt hat, die Entscheidung, vor denen man am meisten Respekt hat, wo man weiß, die können auch schiefgehen, die am meisten, die im Endeffekt auch am meisten Reward letztendlich bringen. Da sind wir wieder bei dem ursprünglichen Thema Risk and Reward, ja. Also Risiko wird immer irgendwie auch prämiert.
Was ist mit Positionierung? Wir haben den Podcast so angefangen mit der teuersten Immobilie in Hamburg. Ja. Ihr habt ja auch auf jeden Fall diverse Luxusimmobilien mit am Start, aber auch normalere Sachen. Gibt's da eine Ausrichtung? Ich hatte ja zum Beispiel mal Marcel Remus im Podcast, ganz am Anfang, schon lange her, der ja nur Luxusimmobilien auf Mallorca verkauft, ich weiß gar nicht, da haben wir jetzt 1,5-2 Millionen oder was. Ja. Gibt es diese klare Positionierung, kommt die? Wenn ja, wieso, weshalb, warum? Also, oder seht ihr die woanders, die Positionierung? Siehst du die woanders?
Das ist ein Punkt, der mich von Anfang an sehr bewegt. Wie positioniert man sich und wo positioniert man sich? Es gibt auch Stimmen in unserem in dem Kosmos, in dem wir uns bewegen, die sagen, Mann, ihr müsst euch irgendwie klarer positionieren, geht doch in Luxus rein, sehr profitabel. Es ist so, dass wir, also das, wie es gewachsen ist, da war bis dato einfach noch nicht der richtige Zeitpunkt für Positionierung. Es ist so, dass die normale Immobilie, das normale Reihenhaus, normale Doppelhaushälfte, die 2, 3, 4, 5 Zimmerwohnung, das ist unser ganz normales Geschäft, mit dem wir auch einfach sehr gut klarkommen. Und im Luxussegment haben wir über die letzten Jahre immer mehr und immer schönere Sachen auch verkaufen können und darüber auch ein Trust aufgebaut. Also wir können in einigen Stadtteilen, können wir eigentlich egal, was gesucht wird, auch besorgen, weil wir die dementsprechenden Eigentümerkontakte haben und wissen, beim guten Preis würde man verkaufen. Das heißt, wir sind aktuell nicht klar positioniert, sondern die Positionierung, also in dem Segment Luxus oder Normal. Wir sind aber sehr wohl positioniert, indem wir sind die Maklerfirma, die einfach einen sehr guten Job macht in Norddeutschland und die stetig wächst und die in Krise wächst, genauso wie im Hoch, wo alle jubeln und Champagner spritzen lassen, um so ein Maklerklischee irgendwie zu erfüllen, was wir nicht tun. Bei uns ist dann eher die Bierflasche, das Feierabendbier oder die Fritz-Cola oder
also
so.
Also nicht wie S&K.
Genau. Und den Tiger dann irgendwie zur Gartenparty holen. Das heißt, die Positionierung ist aktuell noch so, dass wir sagen, wir wollen einfach dafür stehen, dass wir eine sehr, sehr gute Arbeit machen. Bei der Zwei-Zimmer-Wohnung genauso wie bei der Villa an der Alster. Das machen wir auch tatsächlich. Es sind aktuell, um da schon mal so einen kleinen Sneak Peek zu geben, aber auch relativ konkrete Überlegungen da, das Ganze noch einmal auch brandingtechnisch aufzuweichen und zu sagen, wir haben einmal Dörfert Immobilien Home und einmal, nennen wir es jetzt mal Dörfert Immobilien Luxus oder so, und da nochmal eine klarere Trennung zu machen. Was wir nicht tun wollen, ist, wir wollen nicht das eine lassen und nur das andere tun. Wir werden weiterhin beides tun. Es kann aber sehr wohl sein, dass wir noch in diesem Jahr da eine sehr klare Positionierung machen, einen sehr klaren Positionierungswechsel in zwei unterschiedliche Brands in der gleichen Firma aber.
Okay, was würdest du sagen, wenn wir gerade dabei sind? Wir sind die einfacheren Kunden, Luxus oder eher normal?
Die einfacheren Kunden.
Gibt's die überhaupt?
Also wir haben ja sehr viel darüber geredet, in welchem Zustand sich Verkäufer häufig bewegen. Es ist natürlich so, dass es in manchen Szenarien auch finanzielle Drucksituationen gibt. Haus muss verkauft werden, weil Erbschaftssteuer fällt an oder Scheidung, irgendwie jemand muss bezahlt werden, was auch immer. Die einfacheren Kunden, das ist wirklich echt menschenabhängig. Also du hast Menschen mit sehr viel Geld, die sehr cool und entspannt sind, und du hast Menschen, die kurz vor mittellos sind, sage ich mal, so ein bisschen gehässig vielleicht, und die aber meinen, die sind Krösus und die müssen dir jetzt diktieren für die 3.000 Euro, für die du jetzt arbeitest, wie du deine 24 Stunden zu verbringen hast, die dich auch mal irgendwie nachts um 3 anrufen und so. Also das ist wirklich charakterabhängig. Ich glaube, dass, ich weiß nicht, ob man das machen kann. Es ist klar, dass im Luxussegment mehr erwartet wird. Das ist, versteht sich aber von selbst. Ja, die Kotage ist dementsprechend auch höher. Ja, wenn wir über 2.000, 3.000, 400.000 Euro Cottage-Rechnung reden oder wir über 5.000, 6.000 Euro Cottage-Rechnung reden, dann ist ganz klar, dass man auch was anderes erwarten darf. Und von daher ist der Anspruch im Luxussegment höher, dass das dann die schwierigeren Kunden aber automatisch sind, das würde ich so nicht bestätigen. Anspruchsvoller, aber nicht unbedingt schwieriger.
Okay. Dan, vielen Dank. Wir sind fast am Ende. Es gibt noch eine letzte Frage, die ich immer stelle, auch im Relaunch. Eine Empfehlung für Unternehmer. Was würdest du Menschen raten, die Unternehmer sind, die sich selbstständig machen? Was würdest du denen noch so aus deiner Erfahrung als Empfehlung mitgeben?
Das sind ja zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Wenn man kurz vor der Selbstständigkeit ist, dann gut informieren im Vorwege. In Deutschland sich selbstständig zu machen ist nicht, es geht anderswo einfacher. Sich gut informieren, worauf muss ich überall achten, da auch sich die Zeit für zu nehmen und dann aber auch einfach den Schritt zu wagen im Zweifel. Und für Unternehmer ja, alle meine Mitgenossen fleißig sein, Sachen mal runterschlucken, liebevoll mit den Menschen irgendwie umgehen, mit denen man zusammenarbeitet, das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Und ich persönlich als die Person, die ich bin, würde noch sagen, glaubt an den Herrn, dann geht alles noch ein Stück einfacher.
Alles klar, schöne letzte Worte. Also vielen Dank für dich, für die Zeit. Hat Spaß gemacht und ich würde sagen, ja, wir gucken mal, wie es in den nächsten Jahren läuft und ob wir dann vielleicht für die zweite Marke, das zweite Unternehmen, dann irgendwann nochmal einen Folgepodcast machen.
Das werden wir mit Sicherheit. Vielen Dank dir. Danke, dass ich da sein durfte.
Ciao, ciao.
Tschüss, tschüss.